This podcast is brought to you by LMU Munich.
Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier möchte ich die Teilaufgabe C der Aufgabe Parseval Identität und Faltung des 11. Rechenmethodenübungsblattes vorstellen. Ich habe ja bereits in dem ersten Teil zu dieser Aufgabe die Parseval-Identität vorgestellt und wir haben gemeinsam ein explizites Beispiel für die Parseval-Identität untersucht und dann damit auch noch eine unendliche Reihe berechnet, beziehungsweise den numerischen Wert der Reihe. In diesem Teil wollen wir uns nun der Faltung widmen und auch hier findet die Fourier-Theorie ihre Anwendung. Die Faltung ist zunächst mal etwas, was im Prinzip nichts mit Fourier-Analysis zu tun hat. Betrachten wir zwei Funktionen f und g. Für eine Faltung brauchen wir immer zwei Funktionen. Dann ist die Faltung von f mit g definiert, wenn f und g periodische Funktionen mit Periodizität l sind, als das Integral von 0 bis l über dx' f von x minus x' g von x'. Die Faltung kann selbstverständlich auch für nicht-periodische Funktionen definiert werden, dann integrieren wir von minus unendlich bis unendlich. Gut, wir erhalten also, weil hier noch ein x drin steht, am Ende eine Funktion, die noch von x abhängt. Zunächst mal sei erwähnt, dass die Faltung symmetrisch ist. Das heißt, es gilt f Stern g in Abhängigkeit von x ist das gleiche, wie wenn wir g Stern f bilden. Das heißt, es ist egal, ob wir g mit f falten oder f mit g. Diese Faltung zu verstehen ist nun erstmal nicht trivial. Also es ist zunächst mal anschaulich etwas schwierig zugänglich. Doch man kann es gewissermaßen als gewichteten Mittelwert betrachten. Wenn wir also f mit g falten, dann bilden wir den Mittelwert von f und die Art und Weise, wie wir den Mittelwert bilden, das ist g. Ich will das mal kurz erläutern. Nehmen wir mal an, wir würden als g-Funktion die Delta-Distribution wählen. Wir mitteln also f und das ist unsere Gewichtung. Jetzt ist diese Gewichtung sehr einseitig. Sie gewichtet nur einen einzigen Wert, nämlich x' gleich 0. Denn nur dort ist die Delta-Distribution von 0 verschieden. Und wenn wir die Faltung tatsächlich berechnen, also wenn wir jetzt das hier einmal hier oben einsetzen, sehen wir, die Mittelung von f mit g liefert einfach wieder f. Wir haben also keine Mittelung bekommen, weil wir an jedem Punkt f nur mit sich selber mitteln. Das heißt, wir sozusagen werden kein Rauschen sozusagen damit reduzieren, wir werden keine Mittelung wirklich durchführen. Das krasse Gegenteil hiervon ist, wenn wir als g 1 wählen, also sozusagen im Vergleich zu hier einem Peak, wählen wir hier eine konstante Funktion, die überall vom Null verschieden ist. Bedeutet, jetzt bei der Mittelung wird an jedem Punkt jeder andere Punkt für die Mittelung gleich wichtig sein. Und tatsächlich, wenn man das hier einsetzt, dann fällt ja dieser Faktor als 1 her, ist hier nicht mehr wichtig. Und tatsächlich, wir mitteln dann von 0 bis L über alle x'. Das heißt, wir gehen von x, gehen wir zu x minus x', von wo x' gleich 0 ist, bis L. Das heißt, alles spielt in gleichem Maße eine Rolle und wird hinzuaddiert. Das heißt, hier wird alles gemittelt, hier wird nichts gemittelt. Das sind sozusagen die krassen Gegenteile, 1 und die Delta-Distribution. Ich habe hier jetzt nochmal, seht ihr, eine Animation. Hier wird eine Rechtecksfunktion mit einer Rechtecksfunktion gemittelt. Also, wir haben zunächst mal die Rechtecksfunktion und die Faltung, die man jetzt hier sozusagen als Durchlaufen dieser Funktion darstellen kann, ist nichts anderes als die Mittelung von dieser Rechtecksfunktion mit einer Rechtecksfunktion. Jetzt stellen wir uns mal vor, was ist eine Rechtecksfunktion für eine Gewichtung? Nun, innerhalb eines gewissen Intervalls gewichtet sie alles gleich. Sie ist ja konstant, hat eine konstante Höhe. Außerhalb dieses Intervalls ist sie 0, das heißt, da schmeißt sie alles raus. Und wenn wir uns jetzt die Mittelung angucken, dann sehen wir, es kommt ein Dreieck, beziehungsweise eine Dreiecksfunktion heraus. Denn nichts anderes als sozusagen dieser gemeinsame Flächeninhalt ist es, was bei unserer Faltung herauskommt. Oder genauer gesagt, wenn wir uns den linken Teil von der Rechtecksfunktion anschauen, dann wird da bei der Mittelung ein Teil hinzugemittelt, der 0 ist und ein Teil, der nicht 0 ist. Es kommt also etwas dazwischen heraus. Und genauso geht das dann über bis zu einem vollen Wert, deswegen steigt das Dreieck an und fällt danach wieder ab. Am besten lasst ihr diese Animation mal ein bisschen auf euch wirken und lasst einfach diesen Gedanken von dieser Mittelung ein bisschen, versucht den ein bisschen mit Hilfe dieser Animation zu verstehen. Wenn ihr noch mehr zu dieser Faltung, zu dieser anschaulichen Deutung der Faltung sehen wollt, dann geht am besten auf die Wikipedia-Seite, die deutsche Wikipedia-Seite zu Faltung. Dort sind noch ein paar GIF-Animationen auf der Seite eingebettet, mit denen das vielleicht nochmal ein bisschen klarer wird, wie man sich diese Faltung vorstellen kann. Für die Aufgabe ist das jetzt nicht mehr so relevant. Hier geht es eigentlich mehr darum, sozusagen einfach mal diese Faltungen vorzunehmen, durchzurechnen. Und hierbei gibt es ein ganz wichtiges mathematisches Theorem, und das hängt jetzt wieder mit Fourier-Analysis zu tun. Nämlich, wenn wir die Faltung von f mit g, eine Funktion mit x, davon die Fourier-Komponenten f gefaltet mit g und davon k berechnen, dann ist das nichts anderes als das Produkt von f und g. Achtung, das hier ist keine Einstein-Summe. Das heißt, k ist hier ein fester Wert und hier ein fester Wert. Hier wird nicht summiert, auch wenn hier zwei gleiche Indizes stehen. Okay? Also einfach Fourier-Moden miteinander multiplizieren. Für die Rücktransformation bedeutet das, dass wir einfach anstatt der für die Fourier-Koeffizienten einfach das Produkt einsetzen können. Gut, das ist also das Faltungstheorem, das wir uns jetzt im Folgenden noch genauer anschauen wollen. Gut, wir wollen nun also f mit g falten. Wir wissen ja bereits, die Faltung ist symmetrisch, das heißt, wir können entweder das Ganze so berechnen oder das Ganze so berechnen. Es wird nun tatsächlich der Fall sein, dass diese hintere Methode einfacher ist. Der Grund hierfür ist, dass f von x minus x' wegen dieser diskontinuierlichen Art und Weise, wie f, das ist ja eine Sägezahnfunktion, aufgebaut ist, schwierig zu berechnen ist und hier wäre eine Fallunterscheidung möglich. Am Ende dieses Videos werde ich die Faltung auch nochmal auf diese Methode berechnen, doch für die Vorstellung einfach dieser expliziten Ausrechnung werden wir die hintere Methode nutzen. In der hinteren Methode ist g von x minus x' ja einfach Sinus von x minus x'. Hier hatte ich nochmal die Funktion hingeschrieben. Und f von x' innerhalb dieses Intervalls, über das wir integrieren, ist einfach x'. Dort ist es ja sozusagen diese Ursprungsgerade hier. Gut, das heißt, wir haben folgendes Integral zu berechnen. Und wie wir dieses Integral berechnen, na gut, das machen wir jetzt wieder mit partieller Integration. Wir leiten das hier zunächst mal auf. Das aufgeleitet ist Cosinus x minus x'. Wir haben diesmal kein Minus, denn wenn wir den Cosinus ableiten, bekommen wir Minus Sinus und dann vom Nachdifferenzieren aber ein erneutes Minus, da wir ja nach x' differenzieren. Das heißt, das hier abgeleitet liefert tatsächlich den Sinus. Gut, mal x' und das ausgewertet von minus Pi bis Pi. Und jetzt müssen wir hier noch das x' ableiten und das Ganze nochmal integrieren. Ein Integral über den Cosinus x minus x' liefert, egal welchen Wert x hier hat, stets 0, weil er über eine volle Periode integriert wird. Das heißt, wir müssen uns nur den vorderen Term anschauen und der vordere Term liefert Cosinus x minus Pi und dann mal Pi. Und dann müssen wir uns noch die untere Grenze anschauen und die liefert plus Cosinus x plus Pi mal Pi. Gut, Cosinus x minus Pi und Cosinus x plus Pi sind gleich, weil der Cosinus 2Pi periodisch ist. Und wenn wir uns die Funktion des Cosinuses mal anschauen, der hat ja am Punkt 0 den Wert 1 und geht dann bei Pi halber auf 0 runter und bei Pi hat er gerade den Wert minus 1. Das heißt, wenn wir ihn um Pi verschieben, dann haben wir hier gerade minus Cosinus x, gerade einen Vorzeichenwechsel. Das heißt, das Ganze hier ist nichts anderes als minus 2pi Cosinus von x. Das ist also unser Ergebnis für die Faltung. Es ist eine Funktion von x und zwar oszillierend, minus 2pi Cosinus von x. Gut, nun wollen wir das Ganze auch noch auf eine andere Methode bestimmen, nämlich mit Hilfe des Faltungssatzes. Dazu bestimmen wir die Faltung über eine Fourier-Transformation, wobei das hier die Fourier-Koeffizienten sind, die wir ja bereits kennen. Das bedeutet, wir werden jetzt hier diesen Ausdruck ausrechnen, 1 durch L, das ist wegen der Periodizität 1 durch 2 Pi. Und aus dieser Summe bleiben genau zwei Terme übrig. Das heißt, der k gleich 1 und der k gleich 2 Term. Das heißt, wir haben jetzt hier f Schlange 1, g Schlange 1 mit e hoch ix, also k gleich 1. Und dann haben wir noch einen zweiten Term, nämlich f Schlange minus 1 und g Schlange minus 1 e hoch minus ix. Warum haben wir nur diese beiden Terme? Nun ja, weil die Fourier-Koeffizienten von g nur dort von 0 verschieden sind. Gut, das können wir jetzt noch etwas weiter ausführen, wie wir es bereits in der Aufgabe A getan haben. F Schlange von 1 ist einfach 2pi mit Minus. G Schlange 1 ist pi durch i. Und dann haben wir hier e hoch ix. Und dann haben wir hier f Schlange von minus 1, das ist 2pi. Und g Schlange von minus 1 ist minus pi durch i. Und e hoch minus ix. Gut, zunächst mal können wir die 2pi noch kürzen und ein Minus ausklammern und das i noch kürzen. Dann haben wir insgesamt minus pi e hoch ix plus e hoch minus ix. Und das hier ist ja per Definition einfach 2 mal der Cosinus von x. Das heißt, wir erhalten minus 2pi Cosinus von x. Und das ist genau das gleiche Ergebnis wie hier oben. Das heißt, auf beide Methoden haben wir diese Faltung jetzt ausgerechnet und sozusagen diesen Faltungssatz einmal angewandt und einmal die direkte Integration. Nun möchte ich noch, wie im zu Beginn besprochen, zeigen, dass auch diese Methode zum Ziel führt. Schauen wir uns nun also noch diese Faltung andersrum an. Das heißt, wir haben jetzt hier g von x', das ist ganz einfach Sinus x'. Und für f von x minus x' müssen wir eine Fallunterscheidung machen. Denn f ist ja so eine diskontinuierliche Sägezahnfunktion und es hängt stark davon ab, in welchem Bereich wir uns befinden, wie die Funktion dort aussieht. Zum Beispiel hier können wir f beschreiben durch x, hier können wir es beschreiben durch x minus 2pi, hier können wir es beschreiben durch x plus 2pi. Unser Vorgehen wird nun wie folgt sein. X' ist ja innerhalb des Integrals, läuft es von minus pi bis pi. Und wir werden nun sagen, wir betrachten nur x zwischen 0 und 2pi. Warum können wir das machen? Wir können das machen, weil f 2pi periodisch ist. Nur in f kommt ja das x im Argument vor. Und wenn wir jetzt sozusagen am Ende die Faltung berechnet haben, gilt das Ergebnis natürlich zunächst mal nur für 0 bis 2pi, für das wollen wir es ja berechnen. Aber weil f 2pi periodisch ist, ist auch die Faltung am Ende 2pi periodisch in x. Das heißt, es reicht, diesen Bereich zu betrachten und aus Grund der Periodizität wissen wir dann trotzdem die Faltung für alle x. Gut, schauen wir uns einfach mal an, welche Werte x minus x', das Argument dieser Funktion, so annimmt. Gut, das ist ja einmal im besten Fall ist das 0 und minus pi, das heißt minus pi. Und im größten Fall wäre das 2pi minus minus pi, also 3pi. Wir reden also über den Bereich von hier bis hier. Diesen Bereich können wir unterteilen in zwei Abschnitte, nämlich den ersten und den zweiten. Betrachten wir diese mal getrennt. Der erste Abschnitt ist definiert darüber, dass wir in diesem Bereich haben wollen, dass x minus x' kleiner ist als pi. Und der zweite Bereich, nun, der ist definiert darüber, dass hier x minus x' größer ist als pi. Das heißt, wir betrachten jetzt wieder dieses Argument der Funktion x minus x' und schauen, landen wir da in diesem Bereich oder landen wir in dem Bereich. In diesem Bereich landen wir, wenn wir kleiner sind als pi und größer als minus pi, aber das ist vorgegeben per Definition. Und in diesem Bereich landen wir, wenn wir größer sind als pi und kleiner als 3pi, aber das ist wieder vorgegeben durch unsere Intervalle. Gut, das können wir jetzt noch umstellen zu x minus pi ist kleiner als x' und das können wir umstellen zu x minus pi ist größer als x'. Das bedeutet also, wir haben jetzt zwei Fälle. Einmal x' ist größer als das und einmal x' ist kleiner als das. Wie können wir das nutzen? Wir können es nutzen, indem wir unser Integral, unsere Faltung aufteilen. Wir haben also f gefaltet mit g als Funktion von x ist ein Integral von minus pi bis pi dx' von f von x minus x' g von x'. Und das können wir jetzt aufteilen in ein Integral von minus pi bis x minus pi. Das heißt, das ist jetzt der Bereich, wo x' kleiner ist als x minus pi. F von x minus x' und g von x' ist einfach Sinus von x'. Und dann natürlich der Rest vom Integral. Jetzt integrieren wir noch über den restlichen Bereich x minus pi bis pi dx'. Wieder f von x minus x' Sinus x'. So. Jetzt wissen wir ja, wie f von x in diesen Intervallen definiert ist, nämlich hier x und hier x minus 2pi. In diesem Fall sind wir ja in dem Bereich, wo x' kleiner ist als x minus pi. Das ist ja das hintere hier. Das heißt, das hier sozusagen ist der zweite und das hier ist der erste Bereich. Das bedeutet aber, dass wir f jetzt ausdrücken können. Denn im zweiten Bereich wissen wir, f von x minus x' können wir schreiben als folgende Funktion. Das ist einfach x minus x' minus 2pi. Denn f von x in diesem Bereich ist x minus 2pi und wenn wir jetzt noch x ersetzen durch x minus x', das Argument, dann haben wir das hier zu integrieren. Und Sinus x'. Und im hinteren Integral haben wir x minus pi bis pi dx'. Und diese Funktion ist nun im ersten Bereich, dort ist sie einfach die Gerade, das heißt wir haben einfach x minus x', weil das ja das Argument der Funktion ist. Mal Sinus x'. Dieses Integral wollen wir nun weiter bearbeiten. Dazu können wir zunächst mal diesen Teil und diesen Teil zusammenfassen, indem wir beide Integrale wieder von minus pi bis pi zusammenschreiben. Dann haben wir dx', x minus x' und Sinus von x'. Und dann haben wir noch das Integral über minus 2pi von minus pi bis x minus pi dx' über Sinus von x'. Das ist sozusagen dieser Teil hier und das hier ist die Zusammenfassung von dem und dem. Gut, jetzt haben wir ja hier zwei Dinge. Wir haben einmal x mal Sinus x', das liefert 0, weil das nichts anderes ist als Sinus mal über eine volle Periode, weil x ist ja keine Integrationsvariable. Das heißt, aus dem ersten bleibt nur über minus, minus pi bis pi, dx' und x mal Sinus x'. x' natürlich. Und dann im hinteren, da integrieren wir einfach Sinus x' von hier bis hier. Das heißt, das können wir zu plus 2pi mal Cosinus von x' ausgewertet bei minus pi und x minus pi machen. Gut, nun setzen wir unsere Integration fort. Hier vorne müssen wir partiell integrieren. Und dann haben wir, wenn wir das partiell integrieren, haben wir Cosinus x' mal x' ausgewertet bei minus pi bis pi. Und in dem hinteren Teil haben wir jetzt noch ein Integral über Cosinus, aber weil das wieder eine volle Periode ist, verschwindet das wieder. Gut, da hinten haben wir jetzt noch plus 2pi und dann den Cosinus von x' ausgewertet bei minus pi und x minus pi. Gut, diesen vorderen Ausdruck haben wir vorhin schon mal ausgewertet. Der liefert einfach minus 2pi. Und diesen Ausdruck können wir nun auch noch schnell auswerten. An der oberen Grenze liefert der plus 2pi mal Cosinus x minus pi. Und an der unteren Grenze haben wir ganz einfach Cosinus von minus pi, das ist minus 1. Und wegen der unteren Grenze noch ein Minus, das heißt plus 2pi. Diese beiden Faktoren heben sich also heraus. Und wenn wir jetzt noch benutzen, dass das hier einfach minus Cosinus von x ist, erhalten wir minus 2pi Cosinus von x. Und das ist ja genau das Ergebnis, was wir auch mit den anderen Methoden gefunden haben. Das heißt, ja, auch eine diskontinuierliche Funktion können wir in dieser Faltung hier berechnen. Dann ist es allerdings ganz wichtig, eine Fallunterscheidung für das Argument vorzunehmen und das Argument korrekt einzusetzen. In diesem Fall ist das erheblich komplizierter gewesen als die Faltung andersherum. Das liegt allerdings einfach daran, dass g in dem Fall eine kontinuierliche Funktion war. Das heißt, dort hatten wir keine Stolpersteine zu bewältigen. Gut, das soll es jetzt in diesem Video zur Faltung auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen eine Intuition dafür gewinnen, was diese Faltung eigentlich ist. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.